Mitten im Kampf zwischen Gut und Böse haben wir uns in die verfallene Sternenwarte zurückgezogen, um die 157. Folge des Sneakpots mit dem Film Megamind zu besprechen. Claudia ist gerade aus ihrem unsichtbaren Auto gestiegen.
Jetzt aber richtig Hallo oder Blub Blub?
Blub Blub geht ja nicht mehr. Aber das wissen die Hörer ja nicht, weil sie die vermurkste Aufnahme, die wir eben aufgenommen haben, nicht kennen. Ja. Deswegen jetzt alles nochmal.
Spontan.
Ja. Ja.
Ob der Martin jetzt gleich wieder den gleichen dummen Fehler macht?
Ja, außerdem, wie Claudia eben schon angesprochen hat, unser beliebiger Bürger Martin Harajek.
Ich liebe dich, Metroman.
Und ich liebe dich, beliebiger Bürger. War ich diesmal Metroman? Ja.
Ja.
Erster Fehler schon umschifft. Hervorragend. Mal sehen, ob er auch das zweite
Richtung. Metroman.
Tape 2 ist schon ein Erfolg.
Super. Ja, Titan und Minion können leider nicht dabei sein. Jetzt müssen wir darüber diskutieren, wer Titan und wer Minion ist. Kommt zum Schluss, dass Titan der Stefan ist.
Nein, ich nehme das ab. Stefan, ich war da nicht dabei.
Aber er hat doch rote Haare.
Das müssen wir unter sich ausmachen.
Ja.
Vielleicht würde Robert aber in diesem Gummianzug besser aussehen.
Den von Megamind.
Oh,
sehr schön, mit dem hohen Kragen. Martin, erzähl uns doch erstmal, um was es geht in Megamind.
Ja, Megamind.
Und von wem der Film überhaupt ist.
Genau, jetzt mache ich es richtig. DreamWorks.
Jawohl!
Die Animationsschmiede DreamWorks mit ihrem neuesten Film Megamind. Ja, es geht um zwei extraterrestrische Wesen, die auf die Erde stürzen. Einer hat so einen blauen Kopf, den kennt man ja von den Filmplakaten so ein bisschen. Ist irgendwie super intelligent. Der andere sieht mehr aus wie ein Mensch, hat aber Kräfte wie Superman. Und wachsen halt in unterschiedlichen Milieus auf, die ihm quasi auch ihre Bestimmungen dann eben geben. Also Megamind landet halt mit seiner Raumkapsel im Knast, im Gefängnishof, und wird halt eben zum Bösen mehr erzogen, und Metroman ist der Gute. Und als die beiden dann erwachsen sind, dann liefern sie sich die epische Kämpfe zwischen Gut und Böse. Und die meistens immer Megamind verliert.
Immer, oder?
Oder immer.
Ja. Ja.
Und manche Kämpfe habe ich verloren, manche hätte ich fast gewonnen.
Sehr schön zusammengefasst von dir. Und ja, und wie weit soll ich erzählen, ohne zu spoilern?
Ist schwierig, ja.
Ist echt schwierig. Sollen wir es wagen?
Nee, erzähl mal nicht weiter.
Viel mehr muss man nicht sagen.
Also vielleicht noch, dass Megamind ja eher so ein bisschen gezwungenermaßen böse wird, weil eigentlich will er ja Gutes, aber wird eben abgelehnt, und dann landet er eben im Gefängnis.
Ja, auch schon am Anfang dieser Erziehung im Gefängnis, finde ich köstlich.
Mit diesen Kärtchen so. Das ist böse Verbrecher in Streifenanzug gut.
Nee, aber man merkt ja auch, als er in die Schule kommt, dass er einen guten Kern hat, natürlich.
Ja, eigentlich schon.
Er will ja eigentlich zu den anderen gehören, aber er ist halt blau und hässlich und alles nichts.
Er steht aber auch im Schatten der Superkräfte von Metroman.
Der christliche Angeber ist.
Mieser
ja,
Typ
ganz
ist
arrogantes, fieses Arschloch eigentlich ist.
Ja.
Und ja, später dann ja auch.
Später auch noch, ja.
Das, was wir eben angedeutet haben, ja. Der behandelt die beliebigen Bürger völlig abschätzig und von oben herab, aber sie lieben ihn trotzdem.
Ja, weil er eben immer wieder die Stadt beschützt vor dem Bösen. Ja, und eben Megamind gemobbt wird, ausgegrenzt wird, und immer wenn er irgendwie was ähnlich Tolles versucht, geht's halt eben in die Hose. Und
ja, und er ist ja auch verliebt in diese Dings, das kann man, glaube ich, schon sagen.
Ja.
Ist er eigentlich getrieben von guten...
Und letztendlich haben wir da eine Mischung zwischen Batman und allen anderen
Spider-Man. Also
Spider-Man, ja.
Dieses Gut und Böse und
Superman ist mit drin. Also es ist irgendwie, haben sie so die ganzen Superhelden-Charaktere da zusammengepackt in diesem Film und versuchen das irgendwie.
Also ich finde eigentlich doch vor allem Spider-Man, wenn ich daran denke, die sind ja auch irgendwie Freunde, der Gut und der Böse. Also vor allem in Spider-Man 2 und das ist der dritte auch noch. Also zwei.
Ja, dieser ist auch Batman dabei.
Dieser alte Kumpel von ihm.
Eindeutig auch Batman dabei.
Mit ja, natürlich ist es auch dabei.
Höhle und dem Diener und
klar. Dem
Kram.
Also Zitate sind sowieso ganz viel.
Ja.
Hat uns den gefallen?
Also ich finde, das, was wir gerade erzählt haben, so diese Grundanlage dieser Figur, ist eigentlich mit das Beste am Film. Also das, diese Konstellation finde ich überhaupt nicht schlecht. Ansonsten, ich muss natürlich mich gleich selbst disqualifizieren, weil ich habe ja zum Teil geschlafen. Obwohl der Film echt...
Ist auch eine Aussage.
Obwohl der Film wirklich fies hektisch ist. Also er ist wirklich ganz schlimm hektisch und hysterisch.
Ja, das macht ihn ja so langweilig.
Ich glaube, das fand ich so ermüdend eben.
Ja, man muss sich ja an das Publikum anpassen, ne? Also bei den vielen ADHS-Kindern, die wir dir ja ins Kino gehen, die kommen mit gerade so klar.
Ich glaube, das Nervöse hat ihn langweilig gemacht.
Ja. Es ist nicht schön, diese Hektik.
Man, unmotivierte, hysterische Energie irgendwie.
Ja. Auch die Charaktere eben versuchen permanent lustig zu sein durch irgendwelche Slapstick.
Und irgendwelche Grimassen dauernd.
Und Grimassen und Augen und.
Ja, das ist meiner Meinung nach das Dreamworks-Problem im Gegensatz zu Pixar.
Stimmt.
Also einfach dieses Grimassieren, die Figuren sind so einerseits Kindchenschema, aber dann so hysterisch überzeichnet und so und irgendwie überhaupt nicht liebenswert. Also ich habe in dem Film einfach zu keiner der Figuren, mal von Minion, dem Fisch, der unserem Helden folgt, ihn begleitet, davon abgesehen habe ich zu keinem der Figuren irgendwie so einen emotionalen Draht bekommen.
Also zu dem Fisch muss man vielleicht sagen, der hat seinen Anzug an,
Er ist in so einer Glaskugel mit Wasser.
Genau, ist in einer Glaskugel und die ist als Kopf auf, also ein bisschen wie aus Futurama, also es ist ein Futurama-Zitat, auf so einen mechanischen Körper mit Haaren, also so eine Mischung aus Roboter und Yeti geschraubt. Und der hat Charme, das stimmt, aber die meisten haben keinerlei Herz.
Ja, die haben nichts Charmantes oder Liebenswertes oder irgendwie sind so.
Ja, und wir hatten die Diskussion schon im Kino, diese Lieblosigkeit dieser beliebigen Bürger, Sie sind wirklich beliebig und.
Sie sind nicht mal Menschen irgendwie.
Ja, irgendwie. Und jedes Mal, wenn die ins Bild rücken, irgendwie immer mit aufgerissenen Fratzen. So.
Es sind auch eben sehr, sehr viele Menschen eben, allerdings keine menschliche Mimik eigentlich. Also ich finde, dass, wenn man jetzt den letzten Toy Story nimmt oder so, dass jedes der Tiere, der Teddy oder irgend so,
jeder Dinosaurier
hat eine menschlichere Mimik und eine menschlichere Körpersprache sogar als hier die ganzen Menschen.
Das stimmt.
Ja. Das ist halt im reinen subjektiver Sneakpot-Eindruck, würde ich vielleicht sagen. Es gibt vielleicht auch Leute, die Dreamworks-Figuren wahnsinnig toll finden. Und
auch Leute, die auf Madagaskar stehen.
Ja.
Also jetzt den letzten, wie ist der How to Train Your Dragon? Der ja in 3D, das war auch Dreamworks. Ja. Den habe ich, glaube ich, schon, aber den habe ich nicht gesehen.
Ich glaube nicht.
Pixar war es auf jeden Fall nicht.
Nee, aber es gibt ja so ein paar noch. Blue Sky
ich glaub,
oder
es,
noch irgendwas.
Das war Dreamworks. Ja gut, und Shrek ist natürlich Dreamworks, ne?
Shrek fand ich auch noch den ersten.
Also ich finde Shrek Tennis ja auch ein bisschen überbewertet, aber schon besser als Madagaskar.
Zu viel Slapstick.
Ja, auch zu viel Grimassieren.
Und wahnsinnig viel Zitate. Also der erste, da war das halt noch, vielleicht war es da noch irgendwie neuer, war halt voll mit Filmzitaten.
Shrek.
Ja, Shrek.
Ja.
Wo es auch noch ganz lustig gemacht war, aber ich fand es auch ein bisschen zu viel und wie du sagst, überbewertet.
Also ich finde, Pixar ist einfach, also ich kann mir das eigentlich gar nicht erklären, weil die DreamWorks müssen doch auch gute Leute haben. Wie kommt es, dass meiner Meinung nach zumindest bei Pixar das ist besser beobachtet, besser geschrieben und es sieht auch besser aus. Also rein von der
erzählt,
auch rein von der Animation finde ich, hast du in Pixar immer diese Wow-Momente, wo du wirklich auch immer noch Dinge siehst, wo es dir unbegreiflich ist, wie das funktioniert. Und das hatte ich gestern überhaupt
nicht. Nee, hier war im Gegenteil, waren so Momente, wo du gesehen hast, es ist auf 3D gemacht. Wir haben ihn in 2D gesehen, leider, aber es waren halt so Teile wie dieses, wo er eine dieses Hochhaus schleudert und das natürlich auf einen zurutscht und
ganz
so.
Ganz langweilige Effekte.
Total albern auf 3D gemacht. Okay.
Ich habe auch echt die Vermutung gehabt, dass man in der 3D-Version nicht wesentlich mehr davon hat als in der 2D-Version.
Nö.
Im Gegenteil, da hast du diese nervige Brillen wieder auf, aber gut, das ist ein anderes Thema. aber ich finde es merkwürdig, dass wir die nicht auf 3D gesehen haben.
Ich finde es auch merkwürdig, ja.
Meint ihr, dass das Original mehr hergibt? Weil unser Bruder hat den ja in der Originalsprache nicht gesehen und dem hat er ziemlich gut gefallen.
Ja, gut.
Ich meine jetzt, okay, die Originalsprecher sind Will Ferrell, Brad Pitt, also, Tina Fey und sowas.
Unserem Bruder hat auch der Lesbenfilm gefallen.
Also Den habe ich nicht gesehen, aber ansonsten muss ich sagen, dass ich normalerweise mit unserem Bruder in vielen Dingen, was Filme angeht, einer Meinung bin. Insofern wundert mich das ein bisschen, aber...
Nee, also ja. Es waren hier, also im Original, wie du gerade gesagt hast, waren eben so Synchrosprecher wie Brad Pitt und sowas. Das kann schon noch einen Reiz zusätzlich haben. Bei uns waren es halt die üblichen, ja, Kalkofe,
Pastewka.
Pastewka, ich weiß nicht, ob es der wirklich war.
Doch, das war ja. Der hat drei Rollen in dieser gesprochen.
Und halt sowas, ich weiß nicht, ich merke nicht mehr hören, unsere Comedians da.
Comedians sind schrecklich.
Da, also mir wäre es lieber gewesen, wenn dann eben die Rolle, die von Brad Pitt gesprochen wird, dann eben von dem Synchrosprecher von Brad Pitt gesprochen wird. Ja. Wie es ja bei der Ben Stiller Figur ist, die leider nur eine ganz kleine Rolle hat. Aber da hat man sofort, Ben Stiller. Und das ist ja auch passend, weil oft diese in diesen Animationsfilmen die Figuren auch dahin angelegt wurden. Also sie sehen den ja zum Teil auch ähnlich.
Ja.
Also wie bei Shrek eben, die Prinzessin sieht nun mal aus wie Cameron Diaz, weil sie von Cameron Diaz gesprochen wird. Ja. Und das ist dann ja auch richtig so. Und ja, ich weiß nicht. Kann sein, dass da einiges in der Übersetzung verloren gegangen ist.
Also, ja. Also ich fand den Film jetzt so okay. Also ich weiß nicht, er klingt jetzt, finde ich, so wie wir ihn besprechen, ein bisschen schlechter, als ich ihn fand. Aber
Er hat nicht so wehgetan, nee.
Nein, also was man dazu sagen muss, ist natürlich wahnsinnig vollgepackt mit vielen Gags, eben wie sehr angesprochen, Missgeschicke und Wortwitzen. Und ein paar sind dabei, die bringen einen schon zum Lachen. Also einige sind schon. Die Dichte ist sehr hoch, man kann nicht bei jedem lachen.
Es nutzt sich ein bisschen ab.
Aber es ist schon insgesamt unterhaltsam.
Aber es war auch eine richtige Story da. Also das möchte ich gar nicht mehr. Es ist nicht so, dass jetzt nur ein Slapstick, wie ich finde, dass es bei den Madagaskar-Filmen ein bisschen ist. Es war schon eine richtige Story mit einer Wendung und sowas. Die war ultra vorhersehbar.
Nee, aber die Geschichte.
Aber war okay.
Also auf jeden Fall, die Grundkonstellation finde ich ziemlich gut mit den Figuren und die Geschichte hätte noch besser sein können, aber auch nicht übel. So.
Was ich mich frage, ist, für welche Zielgruppe wurde dieser Film gemacht? Denn zum Teil kommt er dann so erklärbärmäßig, dass es auch jeder kapiert, also gerade auch was diese Wendung angeht. Wäre überhaupt nicht nötig gewesen, das so explizit zu erklären. Für Kinder ist er dann doch aber eigentlich zu brutal.
Ja, stimmt.
Findest du? Finde ich nicht.
Das ist halt ein richtiger Superheldenfilm mit ordentlich Kabum und die legen die Stadt in Schutt und Asche.
Ja,
ein böser Superheld.
Ab 6 kannst du den gucken.
Mehrere böse Superhelden legen eine Stadt in Schutt und Asche, ich weiß nicht.
Ja, dann ist noch dieser durchgenudelte, langweilige Zimmer-Soundtrack.
Der geht ja total unter. Der fällt nicht auf.
Also ich habe mich geärgert darüber. Also ich saß drin, immer wieder so eine Melodie, wo ich dachte, das kenne ich, das. Ach nee, kenne ich doch nicht, ist nur Hans Zimmer.
Also ich habe mich dann gefreut, als diese etwas längere Sequenz kam mit dem Electric Light Orchestra Lied Mr. Blue Sky, was ich auch mag, weil das Lied war zum Trailer von Eternal Sunshine of the Spotless Mind damals.
Ja, du bist doch viel zu jung für Electric Light Orchestra.
70er war das oder sowas? Ja, gut. Das Lied mag ich eben. Und da bin ich auch wieder aufgewacht, als das kam. Und da war aber dann eben mal nicht Zimmer-Genudel.
Aber ACDC war auch dabei.
ACDC war auch dabei, ja. War auch gut. Aber aber der Score, also das ist allgemeine Gedudel. Was mich, glaube ich, gestört hat, war, dass er sich diesmal weniger bei sich selbst bedient hat, sondern irgendwie bei anderen Klassikern oder... Ich glaube, bei klassischer Musik tatsächlich.
Das war so ganz belanglos.
Es war furchtbar belanglos. Es wurde sofort, also es kam so ein kleines Motiv, wo man dachte, das kennst du, das ist von dem und dem Komponisten. Und dann, jetzt ist es wieder belangloses Gedudel.
Mir ist es gar nicht aufgefallen. Also Score ist bei mir wirklich komplett ausgeblendet.
Geht mir selten so, dass es mich stört. Aber du hast da hinten nach einen Zimmer-Soundtrack genannt, den du ganz gut fandst. Den fand ich auch gut.
Inception.
Inception. Ach richtig, Inception. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Der eben klang wie The Dark Knight, ne?
Ja.
Aber den fand ich auch gut.
Dann fand ich auch Dark Knight klingt wieder wie Fluch der Karibik. Der Karibik klingt wieder wie Gladiator.
Na, da klaut er bei sich selbst. Das finde ich okay, ja.
Da muss man ihn aber auch lassen. Also er schafft es eigentlich immer aus dem gleichen Zeug immer wieder was Neues zu machen.
Aus dem gleichen Zeug immer wieder das Gleiche zu machen.
Nein, aber da fand ich schon, okay. Also bei Inception hatte ich schon, beim Trailer hatte ich schon da hört man schon dieses Grummeln, wie auch bei da habe ich mich schon gefreut, da hatte ich das gute Hans Zimmer Gefühl und jetzt hatte ich das miese Hans Zimmer Gefühl.
Ja. Naja. Oh je. Nee, fand ich gar nicht gut.
Ja.
Ja.
Wollen wir schon abschließend mal?
Also ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen.
Ja, viel gibt's nicht zu sagen.
Was also ich warte jetzt die ganze Zeit drauf, dass ihr noch was erwähnt, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich geschlafen habe. Nee. Aber nee. Offensichtlich scheint da...
Ach, über die Frisur sollten wir vielleicht noch sprechen. Sie, also du hast recht, die Optik ist nicht so wahnsinnig, also da überzeugt mich Pixar mehr, aber die Frisur von ihr sah immer toll aus. Und zwar sowohl mit trockenen als auch mit nassen Haaren. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr retro, sowas zu sagen, weil solche Argumente über...
Also
okay, über Animationsfilme hat man eigentlich das letzte Mal bei Final Fantasy, bei einem Final Fantasy Film, wo irgendwie über die Hälfte der Rechenleistung auf die Frisur der Hauptdarstellerin verwendet wurde. Okay. Und dann bei Monster AG.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja, genau, das ist, da ging es ja um dieses Fell bei Monster
also
AG.
Also bei Monster AG.
Da war es, aber ist ja auch schon 10 Jahre alt,
Monster AG, oder? Boah, das ist so ein toller Film.
Ja,
das ist so toll. Tolle Geschichte und sieht so toll aus.
Aber heute ist das ja Voraussetzung, ne? Also für die Animationsfilme, dass das
sich aber der sieht immer noch so toll aus.
Ja,
also ich habe Monster AG, glaube ich, vor einem halben Jahr zuletzt gesehen und ich fand ihn immer noch so toll. Also ich finde einfach.
Soll jetzt Monster AG 2 in die Kinos kommen?
Echt?
Nächstes oder übernächstes Jahr?
Ich bin gespannt.
Habe ich auch schon mal gehört,
ja. Ja, gut, warum nicht?
Ah, gut, man versucht dann auch das anzuknüpfen.
Toy Story 1, 2 und 3 haben auch funktioniert. Also, kann gehen. Ja. Geh mal Punkte.
Ich gebe 5. Kann man schon anschauen, ne?
Ja, 5 Punkte. Liegt genau in der Mitte. Ja.
Ich fand den, also ich mag DreamWorks eigentlich nicht.
Dafür fand ich ihn
wirklich ordentlich. Ich gebe 6,5. Ich fand ihn schon unterhaltsam. Ja. Waren wir sonst noch im Kino?
Ich war vor 2 Wochen im Kino.
Was hast du gesehen?
Mr. Nobody. Erstmal ein kleines Mysterium, nämlich der Film wurde nur an einem Abend in Metropolis gezeigt, zu einem Termin, und zwar im Rahmen des türkischen Filmfestes. Hä? Warum, habe ich bis heute nicht verstanden. Es ist mir wirklich vollkommen unklar. Und ich war auch mal wieder, ich glaube, mit 2 anderen Leuten alleine im Kino. Ja, also alles ein bisschen eigenartig. So, also der Film ist von 2009. Der Hauptdarsteller ist Jared Leto, den man sich natürlich immer gerne anschaut.
Und anhört.
Ist einfach so unglaublich schön. Auch in diesem Film wieder. Der Regisseur ist ein Belgier. Warte mal, ich habe mal aufgeschrieben, wie er heißt. Jaco van Dormael. Wie auch immer. Der hat, soweit ich weiß, irgendwie mindestens 10 Jahre keinen Film gemacht und irgendwann in den 90ern mal in Cannes war recht erfolgreich mit einem Film, in dem Daniel Auteuil mitspielt, den ich sehr mag. Aber jedenfalls hat er jetzt lange nichts gemacht und jetzt dieser Film. Ich hatte vorher gehört, dass es so ein paar Leute, die Inception nicht so gut fanden, so wie du, die meinten, Mr. Nobody ist der bessere Inception oder der bessere Inception-Film. Das finde ich ein bisschen falsch. Also ich sehe schon die Verwandtschaft. Es geht hier weniger um Träume, sondern eher um Erinnerungen und vor allen Dingen um alternative Leben, die man auch hätte leben können. Also die Geschichte ist, unsere Hauptfigur, Nemo, gespielt von Jared Leto, findet sich irgendwann im Jahr irgendwie 2000 irgendwas und 90 oder sowas in der Zukunft wieder und ist dann irgendwie fast 120 Jahre alt oder sowas und ist in einer Gesellschaft, in der alle anderen unsterblich sind und er ist quasi die letzte Person, die noch sterblich ist. Und deswegen interessieren sich die alle unheimlich für ihn und interviewen ihn eben und so und der wird ganz genau beobachtet.
Kommt er aus einer anderen Zeit oder? Oder kommt er auch aus dieser Zeit?
Ja, also er ist halt alt geworden, aber ist quasi so, er ist der letzte Überlebende der quasi Menschenform, bevor quasi das Sterben abgeschafft
wurde. Vor der Evolution.
Sowas, genau. Und er wird dann interviewt über seine Lebensgeschichte. Und was dabei passiert ist, dass er alternative Leben erzählt oder sich an sie erinnert. Und es ist nicht klar oder es wird nicht aufgelöst, was das Wirkliche ist. Und darum geht es eigentlich auch nicht. Also es geht eigentlich um die, um eben Entscheidungen, die man trifft oder Dinge, die passieren und wie sich daraus dann eben unterschiedliche Leben entwickeln können. Und das Ganze ist auch eingebettet in sehr traumartige Sequenzen. Zum Teil ist es recht sphärisch. Es ist sehr schön farbig, wunderschön fotografiert, also ein Genuss, einfach nur fürs Anschauen. Und es ist eine Vielzahl von unvorstellbar schönen Menschen im Film. Also Jared Leto an sich schon. Allerdings muss ich sagen, dass ich fast noch begeisterter war von einerseits der jüngeren Version von Nemo. Mit 15 ist von einem jungen Schauspieler gespielt, der ist, ich habe es nachgeschlagen, Toby Redbow, der eigentlich fast noch nichts gemacht hat. Sieht auch unheimlich gut aus, aber hat auch vor allen Dingen so eine ganz außergewöhnliche irgendwie Sensibilität in seinem Spiel. Also es ist ganz toll und fast noch mehr begeistert hat mich die eine der Frauen, also es gibt verschiedene Frauenfiguren, eigentlich drei hauptsächlich, mit denen quasi so die Nemo jeweils schon relativ jung kennenlernt und mit denen er quasi dann so ein Leben weiterführt, also die heiratet, mit denen er Kinder hat und so. Die erwachsenen Frauen, von denen wird eine von Diane Kruger gespielt und eine von Sarah Polley. Und die jüngere Version von Diane Kruger wird von einer Schauspielerin gespielt, die heißt Juno Temple. Und von der war ich so begeistert und verzaubert. Die ist einfach so wundervoll. Sie ist unheimlich jung, schön, irgendwie verträumt und trotzig und verletzlich und irgendwie auch strahlt so eine gewisse Stärke aus und so eine Sinnlichkeit. Das ist einfach... die begeistert einen so. Also mich auf jeden Fall hat sie so begeistert. Ich hatte wirklich, als ich aus dem Film rauskam, hatte ich das Gefühl, ich bin verliebt in dieses Mädchen, in diese junge Frau. Die hat kleinere Rollen gespielt, auch in Atonement und noch irgendwas, was ich gesehen hatte. Tagebuch eines Skandals. Aber jetzt hat sie, glaube ich, seit Mr. Nobody eine ganze Menge Filme gemacht. Und ich glaube, also die wird groß. Die wird richtig groß, weil die ist so, hat so eine aufregende, sinnliche, unschuldige Präsenz. Juno Temple heißt die. Also nach der würde ich empfehlen, auch Ausschau zu halten. Und insgesamt ist eben der Film, also ist wirklich ein Genuss, weil es ist so so ja sensibel und irgendwie auch, ja, also auf eine ganz eigentümliche Weise wundervoll erzählt. Also es ist wirklich ein Genuss. Ein Film, auf den man sich auch ein bisschen einlassen muss. Es ist schon so ein bisschen auch so ein Verwirrspiel und es wird eben nicht so aufgeklärt. Zum Teil würde ich vielleicht sogar sagen, ein bisschen zu bewusst verwirrend. Da hätte man meiner Meinung nach noch ein bisschen sparen können. Und was ich nicht so ganz so mag, ist wieder mal, dass Jared Leto, als er auf alt geschminkt wird, halt aussieht wie Jared Leto auf alt geschminkt mit angeklebten Falten. So, das kriegt irgendwie Hollywood, auch immer kriegt es nicht hin.
Bisschen graue Haare.
Ja, halt so eine Maske auf.
Wie spielt er denn eigentlich? Ist er gut?
Ja, er ist sehr gut. Also gut, er ist auch bei Jared Leto ist einfach, er ist so schön. Ja,
das ist das Problem, ja.
Er ist in den verschiedenen, Versionen seiner selbst, ist er auch unterschiedlich, aber jedes Mal ist man so von ihm eingenommen und angezogen. Also der Film ist schon, zirkuliert eben so um ihn, um seine jüngere Version und um dieses Mädchen, meiner Meinung nach. Also ich finde auch übrigens, dass das Mädchen, die ältere Version der Diane Kruger, wird dem überhaupt nicht gerecht. Also sie hat nichts von diesem Zauber, finde ich, den diese junge Frau hat. Und aber man ist eben,
ist halt Diane Kruger.
Man ist insgesamt von diesem Film so also verzaubert und eingenommen und also hat mich wirklich begeistert. Das ist ein sehr, sehr schöner Film.
Also ich finde das Problem bei Jared Leto oft, dass er so verträumte, klar, weil er dann auch besonders schön wirkt, immer so ein bisschen nachdenkt. Ich fand es so toll in Willkommen im Leben, My So-Called Life.
Ja.
So ganz am Ende.
John Catalano.
Oh. Ziemlich am Ende wird dann geklärt, warum er immer...
Das ist ein bisschen dumm,
ist das auch? Und zwar, sie sieht ihn ja immer so so über den Flur und er steht dann so an die Wand gelehnt und hat die Augen meist zu oder hält sich die Augen so oder irgendwie sowas. Und sie deutet das so, dass er irgendwelche philosophischen Gedanken nachhängt. Also, und später erfährt sie halt, dass er einfach nur Allergie hatte und ihm die Augen gebrannt haben. Und ich finde, das ist so ein bisschen... So ist seine Karriere auch weitergegangen, seine Filmkarriere, dass er oft in so Filmen als so... Ja, das Schöne eben eigentlich, auch bei Fight Club ja auch, wo es einfach nur darum ging,
ihn zu zerstören.
Genau, das Schöne. Er wollte einfach was Schönes zerstören. Ja.
Bisschen anders ist in Panic Room.
Das stimmt. In Alexander allerdings also ist es wieder genauso. Ne?
Sein Problem ist einfach, er sieht so unvorstellbar gut aus. Und ich meine, diesen Clip, den ich dir neulich gezeigt habe, mit dem Lady Gaga-Cover, wo er sich irgendwie eine Sonnenbrille im Studio, im dunklen Studio anzieht und eine Mütze und so. Ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen sein Fluch. Es lässt sich nicht verstecken. Er sieht einfach unvorstellbar gut aus. In diesem Film.
Aber nicht aufregend irgendwie. Also
ich finde ihn schon sehr
Ich finde ihn auch aufregend. Aber er hat so was ganz Ruhiges.
Ja, das stimmt.
Normalerweise.
So ein bisschen verträumtes.
Verträumtes,
ja. Also in diesem Film passt das natürlich unwahrscheinlich gut. Und einfach so, also allein diese blauen Augen, die auch in der jüngeren Version, und dann gibt's auch noch eine Version, ein kleiner Junge, ist es auch genau diese klaren blauen Augen, das hat eine unheimliche Sogwirkung. Und es ist auch, also man muss schon sagen, die Figur ist irgendwie auch ein bisschen idealisiert, weil in all den unterschiedlichen Leben, die er führt, ist es doch so, dass er jemand ist, der liebt und sich diesem Leben sehr widmet. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Idee eben auch ist, man trifft unterschiedliche Entscheidungen und daraus entstehen unterschiedliche Leben. Aber das heißt nicht, dass eins davon das Richtige und ein anderes das Falsche wäre. Und also der Film suggeriert so ein bisschen, es gibt eigentlich falsche Entscheidungen in dem Sinne nicht, sondern man lebt eben das Leben, was auf den Entscheidungen basiert.
Eigentlich das, was uns die Gesellschaft und die Eltern immer versuchen weiß zu machen.
Richtig.
Dass es muss so oder so und
ist das auch, was man die Gedanken, die man sich auch selber so irgendwie macht, so hätte ich das damals.
Also überträgt man das so?
Also ich habe das schon so empfunden, dass eben, also ich meine, es ist so, dass die unterschiedlichen Leben, die er führt, sind unterschiedlich gut, weil zum Beispiel Sarah Polley ist eigentlich eine Verrückte, muss man sagen. Und als er mit ihr gestrandet ist und irgendwie dann drei Kinder mit ihr hat und so, da denkt man sich schon, armes Schwein. Aber er tut alles und versucht sich da irgendwie in seine vollkommen neurotische Frau reinzulenken und so. Und natürlich ist es auch dadurch, also für mich auf jeden Fall war es so, dadurch, dass diese Schauspielerin Juno Temple so einen magnetischen Sog erzeugt, finde ich, ist das schon die präferierte Lebenslinie. Also da denkt man einfach, das ist das Wirkliche. Aber letztendlich, es geht auch am Anfang, geht es um die Entscheidung, seine Eltern lassen sich scheiden, als er noch ganz klein ist. Und er soll quasi am Bahnhof entscheiden, ob er seiner Mutter hinterher rennt, die im Zug wegfährt, oder ob er bei seinem Vater bleibt.
Wie alt ist er da?
Und damit, weiß nicht, klein, also
sechs
oder sowas, oder fünf. Und darum geht's auch da. Also es wird auch kommentiert, das ist eine unmögliche Entscheidung, die er zu treffen hat. Aber aus dieser Entscheidung, und dann werden eben beide Möglichkeiten werden durchgespielt, mhm. Und den unterschiedlichen Frauen, begegnet er eben auch gewisserweise aus den verschiedenen, ja, also verschiedenen
durch Perspektiven. Diese Prägung, ja.
Genau. Mhm. Und was der Film eben wirklich zeigt, ist, dass in jedem möglichen Leben, was du leben kannst, es schöne Dinge gibt und wertvolle Dinge und traurige Dinge und schreckliche Dinge und so. Und dass es eben falsch ist zu denken, dass es nur eine Möglichkeit gibt und dass du zerstört bist, wenn diese Möglichkeit eben sich nicht materialisiert. Und ich meine natürlich, das ist, muss man sagen, aufmunternd generell. Das ist
voller Trost, ja.
Und dadurch, dass dann eben der Film zusätzlich so ein ästhetisches Fest ist und eben so eine schöne Stimmung hat und so, ist es einfach. Also ich fand ein sehr, sehr schöner Film. Und ich würde ihn mit 10 von 10 Punkten bewerten. Ich habe ja vor ein paar Wochen erklärt, dass ich die 10 Punkte nur an Filme vergebe, die ich wirklich liebe. Und diesen Film liebe ich auf jeden Fall.
Klingt toll.
Ich glaube, man sollte die. Können wir nur darauf hoffen, dass es eine DVD-Veröffentlichung gibt.
Ja, also im Kino.
So. Keine Chance. Nee, also. Ich möchte noch an Jared Leto nochmal anschließen. Ich habe den nämlich vor kurzem bei Stefan Raab gesehen. Ich mag ja seine Musik, beziehungsweise das mag er ja nicht gerne, wenn man das so sagt, sondern ich höre gerne 30 Seconds to Mars, also seine Band, die ja auch mal Konzerte cancelt, wenn er merkt, dass mit seinem Namen für das Konzert geworben wurde und so. Also er legt da sehr viel Wert drauf, dass es eben diese Band ist, nicht nur er, sondern es ist er und sein Bruder und noch einer. Und ich habe die vor ein paar Wochen schon bei Stefan Raab gesehen und das war der Hammer. Was dieser Typ ein Entertainer ist, das hätte ich nie gedacht. Also ich kannte bisher nur die Videos, die ich auch gut finde und wo er eben gar nicht das hat, was er in seinen Filmen so hat, dieses Stille und ja, es ist Emo-Core irgendwie schon, ne?
Stimmt, aber die sind auch mal sehr stylisch, die Videos.
Sehr, er ist halt Emo, gut. Ja. Und es waren relativ viele Fans wohl im Studio auch, aber auch darüber hinaus, der hat das ganze Studiopublikum beim Raab wirklich aufgepeitscht. Also er war, er hat eine Sonnenbrille aufgehabt, also er hat in seinen blauen Augen hat er gar nicht hausiert und hat dieses, wie heißt das? Edge, irgendwas mit Edge. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Also das, was jetzt so wahnsinnig bekannt ist mit diesen Chorälen auch. Und hat eben das Publikum dazu aufgefordert, eben mitzusingen, und die haben gebrüllt. Das ganze Publikum hat gebrüllt. Es war, der Auftritt war während dieses Ratespiels, was der Rap immer macht. Wie heißt das?
Kassieren oder
genau. Blamieren. Blamieren oder kassieren, genau. Und die Kandidatin hatte wohl vorher gesagt, dass sie für die Sankt Thomas nicht so mag. Und dann hinterher hat der Rap dann aber sie angesprochen. Ja, ja, vorhin hast du gesagt, du magst es nicht so, aber jetzt mitkrölen. Die hat wohl auch richtig mitgekrölt. Also da ist wirklich keiner, ist da auf seinem Platz geblieben. Und Jared Leto ist rumgesprungen, ist auf den Tisch vom Rap gesprungen, hat so eine krasse Show gemacht.
Also ich glaube auch übrigens, dass der ein bisschen anders ist als jetzt der John Catalano oder irgendwie diese Figuren, die er häufig spielt, weil ich habe ihn auch schon in Interviews gesehen, wo er sich deutlich besser artikuliert, als ich erwartet hätte.
Also, ja, er ist nicht dumm.
Er ist, ja, ich weiß nicht, das hätte ich auch nicht gedacht, aber eben, Gott, ja, ich glaube schon, dass dieser John Catalano, diese Figur hat einen ganz schön geprägt, was ihn angeht.
Ja, das stimmt.
So ist er eigentlich dann doch auch nicht. Ja. Den schaut man schon immer ganz gerne mal wieder an.
Ich finde auch das Video zu dem Lied. Scheiße, ich weiß jetzt echt nicht, wie das Lied heißt. Nee, weiß nicht. Ich finde auch das Video so toll. Das ist so gemischt mit Live-Aufnahmen. So ganz toll getreten und total auf ihn zentriert natürlich, er mit pinken Haaren.
Ah ja, genau.
Bewegt sich so toll, wo ich dann zum Teil gar nicht genau weiß, ob das hinterher beschleunigt und Slow-Mo ist oder ob er sich so bewegt wirklich. Also echter Hammer. Krasse Band.
Charismatische Persönlichkeit. Ja. Aber der hat es ja auch, muss man sagen, in Hollywood ja auch alle gehabt.
Ne? Echt? Wen denn? Erzähl mal.
Ja, also Scarlett Johansson.
Echt?
Ja, ey. Der hat alle abgehabt.
Was, und dann heiratet die diesen Langweiler?
Tja.
Oh Mann.
Das ist mir auch ein Rätsel. Aber
Ryan Reynolds?
Tja. Ja, Jared Leto.
Schön. Ja. Haben wir sonst noch was Filmisches?
Nein.
Nein. Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Ich habe nämlich mal bei iTunes geschaut, wie viel Rezensionen und Bewertungen wir haben und war schwer erschrocken, muss ich sagen. Denn ich weiß ja, wie viel Hörer wir haben. Und ich glaube, wir haben mehr als 16 Hörer. Tatsächlich, wir haben 16 Bewertungen. Und nur iTunes. Bei iTunes und nur 4 Rezensionen. 4. Ich möchte denen auch extra danken. Kann man ja machen. Danke Manu. Danke Erik. Danke Marco. Und Christian hätte sich auch zurückhalten können. Oh. Deine Wertung hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Okay. Ja, der fand uns wohl nicht so toll.
Jetzt sorgst du für jede Menge Klicks auf die Bewertung, die so jeder in Wasser geschrieben
hat. Ja, bitte bewertet uns mal. Ich weiß nicht, ich durchblicke iTunes nicht so. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich was bringt. Ich glaube aber schon. Ich glaube, das bringt uns irgendwie in dem iTunes nach vorne. Also bitte bewertet uns wenigstens. Ihr müsst nicht mal zwingend Rezensionen schreiben, obwohl wir uns natürlich auch über ein paar liebe Worte freuen. Nicht nur, und das macht ihr ja zum Teil sehr viel auf unserer Seite, freuen wir uns auch sehr drüber, sondern macht es bitte auch mal im iTunes. Fände ich schön.
Ja.
Okay.
Ja.
Werde ich machen.
Ja genau, du auch nicht. Ihr beide nicht.
Ja, ich kann ja nicht meinen eigenen Podcast
machen. Du schon, ich nur nicht. Glaube ich. Ich glaube, nur ich kann es nicht. Ihr könnt alle.
Ich bin eine super Show.
Vor allen Dingen der Martin ist total gut. Genau, also ich glaube, ich bin da technisch bisher noch nicht dahinter gestiegen, aber ich habe mich bisher auch noch nicht damit beschäftigt. Ist
einfach bei iTunes in iTunes Store gehen, Sneakpods.
Okay, ja. Werde ich tun.
Sehr schön. Gut, dann sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Bis nächste Woche.
Ja, außerdem dabei, wie die Clarisse schon angekündigt hat, unser beliebige Bürger. Okay, neu.